miteinander und herzlich willkommen zum «Meine Gesundheit Online» Podcast. Das ist der Podcast zum Magazin «Meine Gesundheit» und hier dahinter stehen gut 60 Drogerien und Drogerieapotheken in der Deutschschweiz. Wir begleiten euch im natürlich gesund bleiben und werden. Mein Name ist Barbara und ich bin Drogistin HF. Das Wildkräutersammeln erlebt gerade ein kleines Revival. Es gibt immer wieder viele neue Bücher zum Thema und auch die sozialen Medien sind im Frühling voll mit Inspirationen. Auch mich gelust jetzt immer wieder, Wildkräuter zu sammeln. Aber an mehr als den Bärlauch habe ich mich im Moment noch nicht getraut. Darum freut es mich besonders, dass ich heute mit dem Berufskollegen Thomas Schneider zum Thema ein Interview machen darf. Er ist ebenfalls Drogist HF, Inhaber und Geschäftsführer von der Medicus-Drogerie in Degersheim und Kräuterpädagog. Er bietet für seine Kunden immer wieder Kurse an zum Thema Wildkräuter sammeln und ich habe mit ihm darüber geredet, auf was man beim Sammeln und beim Verarbeiten von Wildkräutern muss schauen und welche Top 5 Wildkräuter er für Sammeleinsteiger empfiehlt. Viel Spass! Bis am Anfang des letzten Jahrhunderts war ja das Wildkräutersammeln ein wichtiger Bestandteil von unserer Nahrung, von der Heilung und vom Wohlbefinden. Und mit der Industrialisierung ist das Wissen und die Tradition, aber auch das Handwerk, ein bisschen verloren gegangen. In den letzten Jahren hat das Wildkräutersammeln aber ein kleines Revival erlebt. Und mich nimmt es jetzt speziell Wunder, Thomas, was fasziniert denn die Menschen so an dem Wildkräutersammeln?
Ich glaube, die Faszination beim Sammeln von seinen eigenen Lebensmitteln ist, dass man sie direkt aus der Natur raus kann gewinnen kann. Man muss sie nicht anbauen, man muss keinen eigenen Garten haben, sondern man kann einfach losziehen und sammeln, wie es unserer Natur liegt und wie du schon erwähnt hast, in den letzten Jahrhunderten ganz normal praktiziert hat.
Das ist ja wirklich ein wahnsinniger Vorteil. Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, man muss ja die nicht gießen, man muss die nicht anbauen, man muss sie nicht schützen und ausgraben im Herbst, das hast du schon im Vorgespräch erwähnt. Also ich finde ja das einfach sensationell, oder? Dass man einfach rausgehen kann und einfach das dort ist, wo ist.
Genau, man spart sich den Gartenarbeit, sondern kann direkt mit dem Ernten starten. Ja. Das ist also selbst für Leute, die zu Fuß sind zum Gärtner, eine super Möglichkeit.
Ja, genau. Also schon mal ein Pluspunkt fürs Wildkräutersammeln. Du hast auch im Vorgespräch immer wieder erwähnt, dass man den gesundheitlichen Aspekt soll erwähnen. Was ist da eigentlich der positive Aspekt für unseren Körper, wenn wir Wildkräuter essen?
Also ganz generell kann man sagen, dass eine riesige Vielzahl an Kräutern um uns herum wachsen oder an Wildgemüse um uns herum wachsen, die sehr wertvolle Inhaltsstoffe sind. Das sind regelrechte Superfoods, die direkt von unserer Haustür parat sind, um geerntet zu werden. Die haben viele Vitamine, Mineralstoffe drin, aber auch sogenannte sekundäre Pflanzenstoffe, die ganz zentral sind für unsere Ernährung. Manchmal vergessen wir vielleicht, dass mehr ja als Mensch und unser Körper auf genauso Lebensmittel ausgelegt ist, auf Gemüse, auf Wurzeln, auf Kräuter und eigentlich nicht auf Weckli und Spaghetti.
Mhm, genau. Und was ich da in dem Bezug auch noch sehr einen schönen Satz finde, ist ja, dass das, was uns gut tut, ja eigentlich auch in der Nähe der Menschen wächst. Das ist so der naturheilkundliche Ansatz dort auch. Also das finde ich auch immer sehr einen spannenden Gedanken da dahinter. Und dass man eben die Superfoods, die man von weit her importiert, ja eigentlich gar nicht braucht, weil eigentlich alles würde um uns herum wachsen, was wir brauchen, gell?
Genau, und da lohnt es sich vielleicht auch eben in die Vergangenheit zurückzugehen, wo die Verfügbarkeit von Orangen, Zitronen, mhm, Melonen und weiss ich nicht was alles eben nicht, gar nicht oder schon gar nicht das ganze Jahr da war. Und es ist noch nicht einmal so viele Jahrzehnte her, wo der Frühling und die Frühlingskräuter ganz zentral waren für unsere Gesundheit. Und das findet man heute noch teilweise in Namen von diesen Pflanzen. Man kann da zum Beispiel Schaboxkraut nennen. Das ist eine Frühlingspflanze, die eine der ersten ist, die man sammeln kann. Und die ist sehr reich an Vitamin C. Und das ist vor noch 100, 200 Jahren zentral gewesen, um am Skorbut, dem Vitamin C-Mangel, entgegenwirken. Weil, wie gesagt, weder Tiefkühler noch Kühlschrank noch irgendwelche exotischen Früchte sind vorhanden gewesen, sondern das Schaboxkraut, das hat man dann eingesetzt. Und Schabox ist nichts anderes als ein alter Name für Skorbut.
Ah, okay, sehr spannend. Jetzt tauchen wir da schon ein bisschen in die Pflanzenwelt ein. Man muss ja sehr genau wissen, was man sammelt, wenn man sich auf die Suche macht nach Wildkräutern. Und du hast uns da 5 mitgebracht, die du empfiehlst, zum einsteigen. Also wenn man jetzt noch nicht so viel Erfahrung hat, Willst du das mit uns teilen?
Sehr gern, ja. Wir haben uns auf die Wilden Fünf konzentriert. Die Wilden Fünf haben wir die mal genannt. Das ist der Löwenzahn, das ist Brennnessel, der Waldmeister, Bärlauch und Fichte. Also ein paar Klassiker sicher in der Wildkräuterküche, mhm, und vielleicht auch eins, zwei, die man noch nicht so gut kennt. Mhm. Aber alles Pflanzen, die noch mit grosser Sicherheit können bestimmen können. Und da ist auch ganz zentral, wenn man anfangen will, seine eigenen Wildkräuter zu sammeln, dass man immer zu 100% sicher ist, was man auch wirklich mit heimnimmt. Mhm.
Du hast jetzt da gerade Sicherheit angesprochen. Gerade beim Bärlauch habe ich immer wieder gelesen, oder auch in den Medien ist das immer wieder ein Thema mit der Verwechslungsgefahr, mit den Maiglöckli oder auch Herbstzeitlosen. Kannst du uns da ein paar griffige Aspekte vom Bärlauch geben, um ihn nicht zu verwechseln?
Ja, sehr gern. Der Bärlauch ist ja vielleicht die bekannteste Wildpflanze zum Sammeln gehen und wird jeden Frühling von vielen erwartet. Mhm. Und da ist es ganz zentral, dass man beim Bärlauch darauf achtet, dass man sich Mühe gibt, alle einzelnen Blätter, die man sammelt, gut zu kontrollieren. Weil gerade die Herbstzeitlose zum Beispiel, die du angesprochen hast, oder das Maiglöckli, das wächst häufig an ähnlichen Orten wie der Bärlauch und somit sind Verwechslungen gar nicht so selten. Mhm. Und bei den Blättern, da kann man ganz gut erkennen, wenn es auf der Oberseite glänzig ist und wenn es unten matt ist und so ein bisschen lanzettenförmig mit einem gut sichtbaren Stiel, dann ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit der Bärlauch. Und wenn ihr dann das Blatt nehmt und einmal zusammenfaltet, dann muss es ein bisschen knicken. Dann müsst ihr hören, wie das Blatt bricht. Und auch das ist ein gutes Merkmal für den Bärlauch.
Mhm. Häufig lesen wir ja einfach, wir erkennen es am Geruch. Aber das hast du am Vorgespräch auch gesagt, das ist eben sehr irreführend, gell?
Ja, das stimmt natürlich schon. Am Geruch erkennt man den Bärlauch am Anfang. Aber wenn man dann mal eine Weile lang Bärlauch gesammelt hat, dann schmeckt einfach alles und jeden Finger nach Bärlauch. Und dann ist der Geruch eben ganz ein schlechter Hinweis. Darum ist es zentral, dass ihr euch andere Merkmale aneignet, wie dass ihr den Bärlauch auch ohne Geruch sicher bestimmen
könnt. Mhm. Dann hast du noch Brennnessel erwähnt. Welcher Teil von der Brennnessel, also ich denke, die Brennnessel kennen die Leute, spätestens wenn sie einmal reingelaufen sind. Welchen Teil nimmt man dann dort von der Brennnessel?
Bei der Brennnessel kannst du die ganzen Blätter nehmen. Mhm. Und zwar am besten eher von einer junge, frische Brennnesselblätter, noch nicht zu alte, weil die werden dann mit der Zeit auch ein bisschen herb und rauch. Mhm. Und aus diesen Blättern kann man entweder wunderbare Brennnesselchips machen, dann tut man es einfach nehmen und im Öl frittieren. Et voilà, schon hast du deine eigenen gesunden Brennnesselchips, wo selbst Kind und der grösste Kräuterskeptiker sofort überzeugt, dass da etwas Feines ist. Oder man kann damit auch einen Auflauf machen, man kann Suppe machen, Smoothies, ganz vielfältig einsetzen.
Ja, und bei den Brennnesseln stellt sich ja immer die Frage, wie man die Scheiben dann sammelt.
Genau, also da kann man natürlich sich dran anwagen und das, indem man es auf die richtige Seite hebt etc., ohne dass man sich brennt, sammelt. Oder man macht es ganz einfach und legt einfach ein Händchen an.
Okay.
Und wenn ihr es dann daheim auf dem Küchentisch auslegt, dann kleiner Tipp, einmal mit dem Wallholz drüber, damit die Brennhaare alle schön flachgedruckt werden und nachher kann man das wunderbar verarbeiten.
Ah, super. Sehr cool. Und noch betreffend Sammeln. Weißt du, kann man da überall sammeln oder wie ist das so rein gesetzlich?
Tatsächlich ist es so in der Schweiz, dass man darf überall sammeln, wo es öffentlich zugänglich ist. Also der Nachbarsgarten, der ist jetzt ausgeschlossen, aber beispielsweise in den Wäldern oder auch auf vielen zugänglichen Wiesen darf durchaus gesammelt werden. Einfach in kleinen Mengen und für den eigenen Bedarf. Und zentral ist auch, dass man sich also einen gesunden Menschenverstand haltet und so ein bisschen Grundregeln befolgt, dass wenn man sammeln geht, dass man natürlich nichts vertrampelt, nichts kaputt macht. Mhm. Und ich sage immer auf unseren Exkursionen, unseren Teilnehmern, sie sollen nie mehr als ein Drittel von dem, was man hat, mit heimnehmen. Mhm. Weil dann hat es nämlich für den nächsten Kräuterfan auch noch etwas und für die Natur bleibt auch noch etwas da.
Ja, also dass möglichst der Platz nachher so aussieht, wie er vorgefunden worden ist.
Genau, das ist das Ziel.
Dann, was hast du noch gesagt, Fichten? Wahrscheinlich auch noch relativ einfach zum Bestimmen. Was verwendet man denn dort?
Bei den Fichten sind die frischen Schössli, also die Fichtenspitzen, die hellgrünen, die sind wunderbar zum Ernten. Mit denen kann man zum Beispiel einen Honig machen, man kann Sirup oder Likör machen oder, wenn ich ganz etwas Spannendes finde, ist die mit Essig einlegen und dann hat man ein wunderbares Naturgemüse zum zu Käse oder Geschwälte zu servieren.
Das klingt ja fein. Was nimmst du da für einen Essig?
Ganz nach Lust und Laune. Wenn man es gerne ein bisschen süßlich mild will, dann bietet sich sicher ein Öpfelessig aus der Region an.
Ja.
Aber auch ein klassischer Weisswein-Essig, wenn man es gerne ein bisschen sauer hat, ist super geeignet für das.
Das klingt sehr fein. Und dann hast du noch den Waldmeister erwähnt. Der Waldmeister, denke ich, ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig zu erkennen. Wie erkennt man den Waldmeister?
Der Waldmeister ist im Wald, wie der Name schon sagt, und dort häufig ist ein bisschen in lichter Welt, also wenn es ein bisschen Sonne oder zu einem kommt auf den Waldboden. Und beim Waldmeister ist ganz typisch, dass er sehr zentriert und regelmäßig aufbaut. Er hat auf mehreren Etagen, hat er rundherum feine, lanzettenförmliche Blätter. Und genau der Teil ist es dann auch, wo man ernten tut und wo man kann verarbeiten, weil der Waldmeister ein wunderbares Aroma gibt. Also zum Beispiel für Dessert oder für Bohlen sehr gut geeignet.
Ja, also so ein bisschen süßlich, gell?
Ja, genau. Ja. Es erinnert fast so ein bisschen an Vanille, aber ein bisschen feiner. Und um das Aroma können richtig auskosten, muss man den Waldmeister auch kurz mal nach dem Ernten anlegen, 2-3 Stunden warten damit, weil er muss ein bisschen anwelken und dann entwickelt sich das wunderbare Aroma und erst dann wird er auch weiterverarbeitet. Aber aufgepasst, zu viel ein Waldmeister kann auch Kopfweh machen. Also da gilt es, weniger ist mehr.
Sehr gut. Und dann hast du als letztes noch den Löwenzahn. Löwenzahn zum Bestimmen wahrscheinlich auch relativ einfach. Welche Pflanzenteil nimmst du dort?
Beim Löwenzahn steht uns die ganze Pflanze zur Verfügung. Man kann mit den Blüten kann man Löwenzahn Honig machen. Etwas Wunderbares, was mit Kind zum Beispiel etwas ganz Schönes ist. Man kann aus den frischen, jungen Blättern wunderbaren Salat machen. Oder auch wieder für zum Beispiel Smoothies einsetzen. Oder auch als Art Rucola verwenden. Und dann haben wir noch die Wurzeln. Und aus den Wurzeln, die kann man tatsächlich auch, wenn man Lust hat, ausgraben. Und dann tut man die gut reinigen, klein schneiden und rösten. Und dann hat man Löwenzahnkaffee.
Löwenzahnkaffee? Genau. Ah, voilà. Also da kann man wirklich die ganze Pflanze brauchen.
Richtig.
Das ist eine sehr spannende Pflanze. Ja, auch naturheilkundlich gesehen, aber in dem Fall auch kulinarisch. Was ich mich einmal wieder gefragt habe, gibt es auch Pflanzen, die geschützt sind, also die ich nicht darf sammeln?
Ja, da gibt es ganz viel und einerseits gibt es Pflanzen, die geschützt sind, aber wir haben natürlich auch Naturschutzgebiete, wo man gar keine Pflanzen darf ernten und da gilt es, dass man sich dem immer bewusst ist und darum immer nur da ernten, wo man ganz sicher weiß, dass man es darf ernten, wo man sicher kann bestimmen und nur an Ort, wo es nicht geschützt ist.
Nur mal zum sicher bestimmen. Du hast noch gesagt, es gibt viele gute Bücher. Kannst du da mal ein paar uns noch auf den Weg mitgeben?
Ja, sehr gern. Es gibt so eine kleine Serie, die heisst «Was blüht denn da?». Da gibt es eine Hasensack-Version und eine etwas grössere. Und das «Was blüht denn da?», das ist ein super Einsteigerbuch, weil man direkt aus der Blütenfarbe nachher kann ableiten, welche Pflanze das ist. Oder wenn man ganz früh unterwegs ist und noch keine Blüten da sind, dann gibt es auch mittlerweile ganz viele gute Wildkräuter-Bestimmbücher, wo man zum Beispiel nach Blätterform oder Blätterstruktur kann suchen. Also da lohnt sich ein kleiner Besuch von der Buchhandlung um die Ecke, da findet man sicher etwas Gutes.
Das ist super, das verlinken wir auch gerne in den Shownotes. Du hast jetzt häufig so ein bisschen erzählt, dass der richtige Zeitpunkt wichtig ist, um diese Pflanzen zu sammeln. Kannst du uns da einen Anhaltspunkt geben? Was darf schon blühen, was nicht?
Das kommt immer darauf an, wann man von den Pflanzen wünscht. Wenn man jetzt zum Beispiel Blüten wünscht, dann ist immer so der im Schnitt der erste, zweite Tag von der Zeit der Blüte ideal, um die Blüten zu sammeln. Wenn man eher die Blätter will, dann ist es häufig, dass man die jungen Blätter vor allem nimmt, weil die zarter, feiner sind und noch so ein bisschen vor Lebenskraft strotzen. Und bei den Wurzeln hingegen, dort ist es dann ganz häufig weniger eine Tagesfrage, sondern eher eine Jahreszeitenfrage. Die Wurzeln nimmt man dann eher ganz früh im Frühling oder spät im Herbst, je nach Pflanze. Und da helfen genau die Bestimmungsbücher dann auch mit, weil tatsächlich ist es so, dass praktisch jede Pflanze so ihren eigenen Sammelzeitpunkt hat. Und da lohnt es sich, um mal ein Buch zu wälzen.
Ja, sehr spannend. Immer wieder kommt auch das Thema Giftigkeit natürlich vor, wenn man über Wildkräuter sammeln liest. Bei den Tieren ist ja der Instinkt noch ganz natürlich vorhanden. Bei uns Menschen ist es ein bisschen abhanden gekommen. Allen voran gehen da die Pyrrolizidin-Alkaloide. Hast du uns da noch einen Anhaltspunkt, wie mit dieser Gefahr umgehen?
Ja, du hast mit dem Pyrrolizidin-Alkaloid einen Inhaltsstoff angesprochen, der immer wieder diskutiert wird. Ist ein von ganz vielen giftigen Inhaltsstoffen von unseren einheimischen Pflanzen. Darf ich nie vergessen, dass in unserem Daheim auch wirklich einiges an Giftigkeit in den Wiesen und Wäldern vorhanden ist. Und darum ist es so zentral, dass ihr genau wisst, welches Beere oder welche Pflanze das da gesammelt wird. Und bei diesen Pyrrolizidin-Alkaloid ist es so, dass die in höheren Dosierungen und immer wieder eingenommen tatsächlich vermutlich eine leberschädigende Wirkung hat. Von dem geht man aus. Und da ist es darum zentral, dass man Pflanzen, die das enthalten, ein Beispiel ist der Hauflattich oder auch der Pestwurz, dass man die nur, wenn überhaupt, in kleinen Mengen konsumiert und nur vereinzelt und das nicht zu seinem Standardsalat machen tut. Mhm. Wobei es da bei den meisten Pflanzen, die das enthalten haben, die sind jetzt auch nicht so verlockend, dass man es wirklich jeden Tag ins Menü einbaut.
Geschmacklich nicht so das Highlight.
Ich habe mal ein Supplement und nicht eine Basis,
ja, genau. Ja, genau. Es ist wie bei so vielem halt Dosis, was ausmacht.
Richtig. Ja. Genau. Aber es gibt natürlich viele andere Pflanzen, wo schon kleine Dosierungen hochgiftig sind. Mhm. Wenn man sich da im Wald bewegt, dann ist zum Beispiel eine Tollkirsche sicher eine Pflanze, die vielen ein Begriff ist und wo ja dann auch noch so eine einladend schöne Beere hat. Und da gilt es dann effektiv sehr vorsichtig zu sein. Darum, man muss genau wissen, was man sammelt.
Ein anderes Thema, wo einem wieder darauf aufmerksam gemacht wird, ist der Fuchsbandwurm. Wie schätzt du dort die Gefahr ein?
Der Fuchsbandwurm, der gibt es natürlich und der in den letzten 10, 20 Jahren hat das die Verbreitung vom Fuchsbandwurm auch wieder ein bisschen zugenommen. Mhm. Wir vermuten, dass das damit zu tun hat, dass es einfach auch sehr viele Füchse gibt, also die Population, die wächst. Und in der Schweiz ist es so, dass man so etwa von 10 bis 20 Infektionen mit Fuchsbandwurm pro Jahr ausgeht.
Ja.
Also eine Infektion ist etwas sehr problematisch, das ist gefährlich. Allerdings, man kann es ein bisschen relativieren, es ist sehr selten, dass das stattfindet tut. Und es ist dann auch gar nicht sicher, ob es von zum Beispiel Wildkräutern übertragen wird, sondern das kann genauso gut von einem Salat auf dem Feld sein oder von Gemüse vom Bauer. Oder es kann auch aufgrund von der landwirtschaftlichen Verarbeitung oder das Streicheln von einem Tier ein Fuchsbandwurm übertragen werden. Mhm. Also das heisst, die Gefahr über Wildkräuter sich am Fuchsbandwurm auszusetzen, die ist sehr überschaubar.
Wenn wir es schon vom Fuchsbandwurm haben, zum Verarbeiten von diesen Kräutern, wie empfiehlst du, die zu reinigen?
Also gerade beim Fuchsbandwurm ist es effektiv so, dass man da ganz gut waschen von den Pflanzen, aber auch von den Händen nach dem Sammeln. Da hat man schon eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass man da los geworden ist. Mhm. Und wenn man ganz auf Nummer sicher gehen will, dann kann man 60 Grad die Sachen kochen und nachher ist der Fuchsbandwurm kein Thema mehr. Das ist jetzt mal spezifisch für den Erreger, um dieser Gefahr aus dem Weg zu gehen. Ganz generell empfiehlt es sich, dass man die Wildkräuter, die man sammelt, häufig am besten zuerst mal ein bisschen auslegen tut, weil die Wildkräuter sind auch ein Zuhause für viele Tiere, Spinnen beispielsweise. Und so geben wir denen auch mal die Chance zum Abdüsen, bevor sie in den Salat landen. Das ist, glaube ich, beiden nicht dient. Und darum einfach mal auf dem Tisch auslegen und dann kann abdüsen, was wird weg. Und dann ist es, je nachdem, was man möchte machen, tut man die Sachen kochen, man tut es vielleicht in einem Pesto verarbeiten. Also da gibt es ja dann ganz viele Rezeptideen mit diesen Wildkräutern.
Ja, zum Rezept. Was sind denn deine Lieblingsrezepte? Vielleicht gerade, wenn wir bei diesen wilden Fünf bleiben?
Ja, das ist noch, da gibt es natürlich ganz viele feine Sachen. Also allein schon der Bärlauch bietet extrem viel. Ich denke, die meisten kennen das Bärlauch Pesto. Mhm. Ich finde beim Bärlauch aber genauso schön, wenn man mit den Knospen mit die einlegt, auch in Essig, und so wie einen Bärlauch Kapern machen tut. Das finde ich etwas ganz Feines, wo man das ganze Jahr wieder kann geniessen davon. Aber auch zum Beispiel einen Löwenzahnsalat oder schöne Spaghetti mit feinen Löwenzahnblättern geschnitten. Das ist etwas, was ich sehr fein finde. Und dann natürlich eine Maibohle, wieso nicht? Das Aroma von dem Waldmeister, das ist wunderbar. Aber schon auch sagen, es ist nicht so, dass bei uns im Sommer jeden Tag zwei Wildkräutermenü auf dem Tisch stehen, sondern es ist auch eher etwas, sagen wir mal, wo einfach so nebenbei hier und da gemacht wird, ja, und jetzt nicht ganz den Einkauf komplett ersetzt bei uns.
Ja, ja, klar. Also das ist ja dann auch noch eine Zeitfrage, gell?
Genau.
du hast vorhin mit Pesto und mit dem Einlegen auch so ein bisschen vom Haltbarmachen geredet. Gibt es noch andere Möglichkeiten, so ein bisschen den Frühling in der Natur noch ein bisschen ins Jahr reinzunehmen mit der Haltbarmachung von Wildkräutern?
Ja, also ganz viele Sachen kannst du natürlich gerade frisch verarbeiten. Das Schöne ist ja, es wächst immer wieder etwas Neues nach. Mhm. Also es gibt keinen Monat, wo nicht irgendetwas zu sammeln gibt. Und wenn man es dann haltbar machen will, da bietet sich eben, wir haben über Essig geredet, einlegen, bietet sich sie an. Viele Sachen kann man auch eingefrieren, gerade zum Beispiel Beeren, die dann im Sommer, Herbst eher ein Thema sind. Mhm. Oder etwas, was im Moment gerade so ein bisschen stark im Kommen ist, sehr beliebt ist, ist, dass man ein Oxymehl macht. Das Oxymehl ist mit Honig und Essig und mit Kräuter. Das kann zum Beispiel eben Fichtenspitze sein, das kann aber auch Brennnessel sein oder ganz viel anderes. Und das tut man zusammen mixen und nachher macht man einen Ansatz, wo erfrischend säuerlich, süßlich ist, etwas sehr Feines, und wo dann auch die Kräuter für ein bis zwei Monate, je nachdem, haltbar machen können.
Sehr spannend. Müssen wir auch mal probieren. Also du hast mich wahnsinnig lustig gemacht und hungrig. Ich werde den Frühling sicher ein bisschen mit wachneren Augen durch die Gegend laufen. Dann danke ich dir vielmals, Thomas, für deine Zeit, für dein wertvolles Wissen. Ich werde euch in den Shownotes die Drogerie-Webseite verlinken. Dort findet ihr verschiedene Rezepte und natürlich auch Kurs, wo der Thomas anbieten tut. Und das besprochene Buch kommt auch in die Shownotes. Danke vielmals für deine Zeit.
Danke dir, Barbara, dass ich dort an diesem Podcast mit dabei sein
darf. Für Fragen und Anregungen zu unserem Podcast benutzt ihr das Kontaktformular auf meinegesundheit-online.ch. Beratungen zum Thema Naturheilkunde und Ernährung findet ihr direkt an den Standort, wo verlinkt sind, auf der Homepage. Ihr findet dort auch weitere Texte im Bereich Gesundheit, Schönheit und Ernährung. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr auch andere Folgen hört und uns weiterempfehlt. Unser Podcast findet ihr auf Spotify und Apple Podcast. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert, bewertet und keine Folge mehr verpasst. Vielen Dank für euer Interesse. Ciao miteinander.